Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Frankfurt zugeschaltet ist Herr Dr. Stefan Bergheim. Herr Bergheim, sind Sie hier mit in der Leitung?
Schönen guten Abend, ja.
Einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie hier mit dabei sind. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Direktor der gemeinnützigen Denkfabrik Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt hier in Frankfurt. Sie sind auch Mitglied des Beirats für das Happiness-Institut und waren auch Lehrbeauftragter der Hochschule St. Gallen. Sie sind jemand, der an einer Schnittstelle ist zwischen gesellschaftlichen Visionen und politischer Umsetzung. Können Sie ganz kurz sagen, was machen Sie mit dem Institut für Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt? Was umfasst Ihre Arbeit hier? Wie kann man sich das vorstellen?
Okay. Ja, also grundsätzlich arbeiten wir an neuen Wegen und Methoden, mit denen sich die Lebensqualität der Menschen in Deutschland verbessern lässt. Das ist auch die Definition von Fortschritt, also der gesellschaftliche Fortschritt. Da geht es um eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die Definition von Fortschritt. Ursprünglich kommt das daher, dass ich gesehen habe als Volkswirt, damals noch in meiner Bankenzeit, dass in Deutschland ja die Lebensqualität durchaus höher sein könnte, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Dänemark, die Niederlande, Kanada, die Schweiz. Das sind so die Länder, die eine ganz tolle Kombination hinbekommen haben aus hoher Lebenszufriedenheit, großem Vertrauen in die Mitmenschen, viel Freiheit, aber auch Einkommen und Bildung und solche Dinge. Und das war der Gründungsimpuls vor 6,5 Jahren für das Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt. Und da ging es zu Beginn eher darum, Studien zu schreiben, Namensbeiträge zu schreiben in Zeitungen, in der Wirtschaftswoche, Welt am Sonntag und so weiter. Aber dann kam relativ schnell der Impuls, dass ein ja, möglicherweise vielversprechender Weg zu mehr Lebensqualität sein könnte, eben nicht nur studiendicke Papiere zu schreiben, sondern Prozesse aufzusetzen, mit denen Lebensqualität verbessern werden kann. Und das ist die Arbeit, so hat sich die Arbeit verändert in den letzten Jahren hin zur Begleitung von Prozessen, die Dialogelemente beinhalten, Visionselemente, aber auch Indikatoren, also diese Messthematik, mit der man überprüfen kann, ob wir uns auf so eine Vision zubewegen und dann im Idealfall auch eine Verbindung zum Handeln. Und da bin ich jetzt dabei, an möglichst vielen Stellen zu sehen, wo gibt es zu einzelnen dieser Elemente oder zu mehreren Kooperationspartnern, mit denen man solche Prozesse in Teilen oder im Ganzen auf die Beine stellen kann.
Wenn Sie hier sagen Prozesse, sind das ja Prozesse auch im politischen Spektrum, in Frankfurt, aber auch auf Bundesebene. Können Sie für uns und für die Hörer einfach so ein bisschen schildern, in welche Prozesse Sie sich hier mit einbringen und wer an diesen Prozessen beteiligt ist?
Ja, sehr gerne. Also in Berlin bin ich mit der Bundesregierung im Gespräch und das jetzt auch schon seit 6 Jahren. Da gab es eben damals vor 6 Jahren einen ganz kleinen Zukunftsprozess. Damals ging es viel um Zukunftsforschung. Wie könnte Zukunft aussehen? Das war eine kleine Runde mit dem Stab politische Planung. Kamen ein paar externe Experten zusammen und wir saßen dann um den Tisch und haben die Impulse dieser externen Experten diskutiert, gemeinsam mit den Leuten aus dem Kanzleramt. Das war ein schöner erster Anfang. Daraus ist dann mehr entstanden, was mich auch immer freut, wenn man sagt, ah, da passiert etwas, da haben Beteiligte Spaß und Freude, sehen einen Mehrwert dran und überlegen, welche Wege gibt es, mehr zu machen. Und so entstand dann aus dem Kanzleramt natürlich heraus im Jahr 2011, 12 ein sehr groß angelegter Zukunftsdialog der Bundes Kanzlerin, der auch wiederum aus dem Kanzleramt gesteuert wurde. Da ging es darum, konkrete Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung abzuleiten. Und da wurden ganz viele Experten in einzelnen Arbeitsgruppen auch gleich moderiert von externen Prozessbegleitern, verbunden mit Bürgerbeteiligung. Also auch Bürger konnten ihre Ideen einbringen und ich durfte damals eine Arbeitsgruppe leiten, zum Thema Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir den Vorschlag gemacht, dass die Bundesregierung im Prinzip so einen Lebensqualitätsprozess auch durchführt, dass sie unter anderem, unser erster Vorschlag, einen Dialog über Lebensqualität, Vision 2040 für unsere Kinder, haben wir das genannt, die Bundesregierung so etwas durchführt, darauf aufbauend ein Indikatorensystem ableitet, mit dem man eben das Messthematik hinbekommt und dann verschiedene Handlungen daraus ableitet. Mhm. Das wurde veröffentlicht 2012, diese Vorschläge. Die gingen dann in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung Ende 2013 ein. Natürlich nicht alle Vorschläge meiner Arbeitsgruppe, sondern nur drei. Aber auch das erfreut mich natürlich sehr. Und das hat jetzt im April diesen Jahres begonnen als sogenannte Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland, was uns wichtig ist. Und da ist jetzt die Bundesregierung, nicht nur das Kanzleramt, sondern die ganze Bundesregierung, alle Ministerien sind dort involviert. Und die machen das nicht nur in Berlin, sondern strömen aus in die ganze Republik und befragen dort Bürger in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, fragen die Bürger danach, was ist ihnen eigentlich wichtig? Was macht für sie Lebensqualität in Deutschland aus? Und das wird dann alles zusammengefasst, in ein Indikatorensystem gebracht und dann gibt es einen ressortübergreifenden Aktionsplan Gut Leben. Das ist so die Genese meiner Zusammenarbeit und der Stand der Dinge und diese Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland darf ich jetzt auch noch im wissenschaftlichen Beirat begleiten.
Spannend. Ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, politische Prozesse sind immer von Beratern begleitet, sind immer von Menschen begleitet, die hier versuchen, Visionen umzusetzen. Wenn ich Ihnen aber zuhöre, höre ich zwei Dinge, die ich spannend finde und wo ich zumindest die Vermutung habe, dass da vielleicht auch eine neue Qualität des politischen Prozesses drinnen ist. Das eine, oder es ist eigentlich die Kombination von beiden, nämlich Sie sprechen mehrmals von der Vision, in Ihrem Papier schreiben Sie auch von der Kraft gesellschaftlicher Visionen und dann sprechen Sie sehr stark von Bürgerbeteiligung und von der Orientierung auf Prozessen. Das heißt, einerseits Visionen hier zu erarbeiten und andererseits hier Prozesse zu etablieren, ich würde sagen, in einer breiten gesellschaftlichen Bürgerbeteiligung, ist das eine politische Qualität, die neu ist? Sehen Sie, dass Sie hier eine neue Form von politischer Partizipation ist? Oder ist das etwas, wo Sie denken, nein, das ist eigentlich etwas Übliches, wo wir einfach nur einsteigen, wo hier keine neue Qualität entstehen ist? Ich habe so ein bisschen beim Zuhören den Eindruck, dass hier sehr wohl auch Ihr Interesse da ist, neue Formen von Bürger- und Politikbeteiligung hier zu entwickeln.
Ja, absolut. Also die Antwort aus meiner Sicht ist ja. Das mögen natürlich dann andere beurteilen, ob das wirklich so ist, wie neu das tatsächlich ist. Mein Eindruck ist schon, dass das auch gerade das, was jetzt im Rahmen der Regierungsstrategie Gut Leben passiert, durchaus eine Innovation für das Regierungssystem in Berlin darstellt. Ich will auch da noch mal ein bisschen weiter ausholen, als Volkswirt in Richtung Organisationsentwicklungsthemen sich zu entwickeln. Da kam ein sehr, sehr wichtiger Impuls, um zu sagen, um eine Veränderung in einer Gesellschaft, in einer Organisation wahrscheinlicher zu machen, macht es wahrscheinlich Sinn, auch viele Menschen einzubinden in den gesamten Prozess der Ideengenerierung, Ideenentstehung, Ideenausarbeitung, Weiterentwicklung, dort eben viele Menschen einzubinden. Eben nicht das, was ich eingangs gesagt hatte, ein dickes Gutachten schreiben, da steht dann alles drin, das wurde in einem Elfenbeinturm erarbeitet und dann übergibt man das, sondern eben viele dran zu beteiligen. Ich würde auch sagen, das hat auch was mit Weiterentwicklung von Demokratie zu tun, aus der sich ja viele Menschen auch ausgeklinkt haben heutzutage aus unterschiedlichen Gründen, aus Frustration, alles viel zu kompliziert und bringt sowieso nichts. Das ist für mich, also was hier mit dieser Regierungsstrategie, mit diesen partizipativen Prozessen, auch mit dieser Struktur angelegt ist, ist für mich in meiner Wahrnehmung wirklich eine Weiterentwicklung von Demokratie und dadurch eine neue Qualität. Was wir früher halt auch hatten, waren Volksparteien. Die hatten das Ohr am Bürger. Die wussten, wo der Schuh drückt. Mhm. Das hat sich ein bisschen verändert über die Jahre und Jahrzehnte. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die in Volksparteien aktiv sind, und die Strukturen innerhalb der Parteien haben sich auch ein bisschen verändert. Das heißt, die leisten das nicht mehr. Und andere große gesellschaftliche Kräfte sind, wie die Kirchen zum Beispiel, sind auch nicht mehr so stark, so sichtbar wie früher, dass sie das leisten könnten. Von daher hier der Versuch, einen anderen Zugang zu den Menschen zu bekommen und darüber vielleicht auch die gesellschaftliche Erzählung ein bisschen zu verändern. Das ist so ein bisschen meine Agenda, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Aber Partizipation, ja, andere Qualität, würde ich mal behaupten.
Jetzt kann man natürlich sagen, das klingt mal mühsam. Partizipation, breite gesellschaftliche Diskussion, Einbindung, Prozesse, es klingt mühsam, klingt nach dem Zusammenbringen von vielen schwer unter einen Hut zu bringenden Interessen, Meinungen, Weltanschauungen. Ist das ein politischer Prozess, der letztendlich bessere Lösungen bringt, der letztendlich auch effiziente Lösungen bringt? Und wenn ja, warum?
Ja, also auch da, ja, es ist mühsam. Also wir haben in Frankfurt auch ein kleines Projekt auf die Beine gestellt. Da sind wir aktiv rausgegangen, auch zu unterschiedlichen Menschen, haben die befragt. Das war nicht leicht, da überhaupt mal den Zugang zu bekommen und dann ins Gespräch zu kommen. Dann lief es irgendwann wie von alleine. Das ist, und das dann alles auszuwerten, das ist wirklich mühsam. Meine Hoffnung, meine Erwartung ist, dass dadurch aber, dass man im Vorfeld mit vielen Akteuren gesprochen hat, einfach eine gemeinsame Basis entsteht, auf der dann Lösungen gefunden werden können, die auch wirklich tragen, die eine breite Akzeptanz haben und nicht beim nächsten Regierungswechsel wieder zerschossen werden oder sich eine große Opposition bildet oder hier nur eine kleine Gruppe von Partikularinteressen durchgesetzt wurde oder, sondern dass man über so einen breit angelegten Prozess eine solide Basis hat und die Ergebnisse dann einfach länger tragen.
Jetzt haben wir im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, dass Sie durchaus auch Elemente der integralen Theorie kennen, auch so Entwicklungsprojekte oder Entwicklungsmodelle wie Spiral Dynamics. Wenn ich aus dieser Richtung eine Frage stellen darf. Es gibt einen Organisationstheoretiker, der sehr stark sowohl aus dem integralen als auch aus diesem Spiral Dynamics Modell arbeitet und der mittlerweile mit seinem Buch auch am deutschen Markt eigentlich einen Überraschungserfolg gerade hinlegt. Er ist in der Bestsellerliste von Amazon mit einem organisationstheoretischen Buch, das ist das eher ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob Sie den Autor kennen, Frederic Laloux.
Ja, den Namen habe ich gehört, das Buch habe ich noch nicht gelesen.
Das Buch heißt Reinventing Organizations. Wir hatten den Frederic Laloux, ein Belgier, ja auch hier vor, ich glaube, einem halben Jahr auf Sendung. Und der Frederic Laloux hat etwas gesagt, das hat mich an dem erinnert, was Sie hier von Partizipation hier mit einbringen. Und ich möchte das gern zusammenbringen und sehen, ob Sie das auch im Zusammenhang sehen. Er sprach nämlich, dass Leadership in Zukunft eine andere Bedeutung haben wird und hat das so auf den Punkt gebracht, und für mich war das sehr eindrücklich, dass er meinte, Leadership in einem integralen Kontext, also integrale Leader, übernehmen gleichzeitig mehr und weniger Verantwortung. Und er hat es dann so erklärt, weniger an Verantwortung in dem Sinn, als er hat hier einfach Menschen, vor allem im Wirtschaftsbereich, untersucht, die sowohl kleine als auch große Organisationen aus seiner Sicht, aus einer integralen Perspektive versuchen zu leiten, dass diese Menschen weniger Entscheidungen über ihren Schreibtisch laufen lassen. Das heißt, im Gegensatz zu traditionellen Führungsstilen, wo oft einfach in der Chefetage die Entscheidungen zusammenkommen und auch gebündelt werden und letztendlich alles auch über den Schreibtisch des Chefs, der Chefin laufen muss, hier ein radikaler Schnitt ist, dass viel, viel weniger Entscheidungen direkt über die Chefetage laufen, sondern Entscheidungen werden dezentralisiert. Aber er sagt, Leadership aus einer integralen Perspektive kommt aus einer Metaperspektive. Die Verantwortung, die hier übernommen wird, ist, dass man Abläufe, Prozesse im organisatorischen Zusammenhang so gestaltet, dass sich so etwas wie eine kollektive Intelligenz bilden kann, die gemeinsam viel eher in der Lage ist, der Komplexität von Entscheidungsfindungen gerecht zu werden. Das heißt, integrale Führung würde hier bedeuten, weniger selber entscheiden, als einen Blick auf organisatorische und in ihrem Zusammenhang gesellschaftliche Zusammenhänge zu haben, so dass eine Organisation, ein gesellschaftlicher Bereich gemeinsam in der Lage ist, kollektive Intelligenz zu entwickeln, die eben einer permanent zunehmenden Komplexität auf eine Weise gerecht werden kann, wie es die beste Chefetage nie sein könnte. Sehen Sie sich da wieder? Hat das ähnliche Ansätze, wie Sie versuchen, hier auch Partizipation zu organisieren?
Auch da ist die Antwort ja. Wie gesagt, das Buch von Laloux kenne ich noch nicht, sollte ich dann aber wirklich mal lesen. Ich bin sehr beeinflusst von David Snowden, von dem Komplexitätszugang, von seinem Kneffen-Ansatz, wo es in die gleiche Richtung geht. Oder auch, was ich mal in guter Erinnerung habe von Margaret Wheatley, die Leadership from Hero to Host. Yeah. Also mehr der Gastgeber, nicht der Held, der alles weiß, sondern mehr der Gastgeber zu sein, der eben solche Prozesse organisiert. Und da ist für mich auch die Bundeskanzlerin einfach ein ganz tolles Beispiel für eine Führungskraft, die eben diesen Raum ermöglicht, wo diese kollektive Intelligenz geschaffen wird über solche Prozesse. So schwierig das ist, so mühsam das ist, und so oft ihr das auch zum Vorwurf gemacht wird, weil manche dann doch immer noch nach dem Helden suchen. Und die Kanzlerin müsste doch mal Führung übernehmen und jetzt mal sagen, wo es lang geht. Da hält sie sich eher zurück. Aber es ist natürlich schon klar, am Ende muss die Entscheidung, die kollektive Intelligenz möglicherweise getroffen hat, muss natürlich auch den Appetit der Führungskraft irgendwie auch treffen, auch in großen Organisationen. Und irgendwann muss auch mal ein Schriftstück unterzeichnet werden, ob es ein Gesetz ist oder eine Vorstandsvorlage oder irgendwas. Da muss dann auch die Unterschrift der Führungskraft unten drunter stehen. Mhm. Und das ist auch immer so ein Abwägungsprozess, wie man auch einen partizipativen Prozess organisiert. Also zum Beispiel damals im Zukunftsdialog 2011/12, da war uns allen völlig klar, wir haben komplette Freiheit in dem, was wir vorschlagen dürfen. Also natürlich auf Ebene des Grundgesetzes immer bleibend. Und das durfte natürlich auch nicht allzu viel kosten. Und so ein paar Restriktionen gab es, aber darin waren wir komplett frei. Aber wir mussten auch akzeptieren, dass die politische Entscheiderin dann auch frei ist, zu entscheiden, was davon sie zu ihrem eigenen macht. Da kann man natürlich verschiedene Wege auch gehen. Wir hatten auch viele Interaktionen mit ihr, sodass sie auch vorbereitet war, dass sie auch wusste, was kommt da auf mich zu, dass sie auch im Laufe des Prozesses schon nachfragen konnte und dadurch der Boden bereitet war, dass sie dann halt doch das eine oder andere übernommen hat. Andere Sachen wurden halt nicht übernommen. Das gehört dann auch mit dazu in so einem Prozess.
Sie stehen natürlich hier im politischen Prozess, in dem Sie drin sind, ja auch strukturell in einem anderen Zusammenhang als in einer Organisation, wo es doch klare Organisationsverhältnisse gibt, weil der politische Prozess natürlich auch von der Signalwirkung der politischen Führung lebt. Das heißt, jemand wie die Kanzlerin muss auch öffentlich sichtbar sein als Entscheidungsträger auf eine Art und Weise, dass sie auch im politischen Prozess als Entscheidungsträgerin klar wahrnehmbar ist. Das heißt, hier funktioniert Leadership im Politischen wahrscheinlich anders als innerhalb einer Organisation, weil hier diese öffentliche Wahrnehmung eine ganz andere Bedeutung hat. Gleichzeitig sagen Sie aber, dass Ihrer Wahrnehmung nach die deutsche Bundesregierung oder die Bundeskanzlerin hier eigentlich einen Führungsstil betreibt. Der wird ja teilweise auch zum Vorwurf gemacht, also wieder medial. Also einer der Dinge, die mir vorhält, ist, dass sie eine Zauderin wäre. Sie sagen, das ist eigentlich eher eine Stärke, weil Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es sagt, sagen Sie, die Bundeskanzlerin ist jemand, die zuhört und abwägt.
So habe ich sie erlebt, als sehr, sehr gute Zuhörerin und sehr gute Nachfragerin. Mhm. Ich will das dann genau wissen. Warum ist das so? Warum ist dieser Zusammenhang so? Und warum bedeutet das? Ne? Also da ist sie in den Veranstaltungen, wo ich sie erlebt habe, hat sie das ganz toll gemacht und auch sehr authentisch. Sie hat da nicht irgendwas vorgegaukelt. Aber natürlich muss sie auch, und das ist natürlich auch eine Abwägung, sie kann natürlich auch in einem kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit kann sie durchaus auch anders agieren als im Scheinwerferlicht. Okay. Ich würde aber auch sagen, das hat durchaus in Organisationen, Unternehmen gibt es da auch Parallelen. Viele CEOs stehen auch im Rampenlicht. Und wenn es nur die Hauptversammlung, die jährliche ist, da muss man sich auch präsentieren. Da muss man auch eine gewisse Rolle spielen und möchte auch wiederernannt werden vom Aufsichtsrat. Also da gibt es, würde ich sagen, durchaus auch die eine oder andere Parallele.
Die Parallele ist ja wohl, wahrscheinlich ist das Verhältnis anders gemischt innerhalb einer Organisation als im politischen Prozess, der halt doch radikal von öffentlichen Meinungen abhängig ist und hier eine Instabilität hat, die medial letztendlich entschieden wird. Hier kommen wir auch noch zu einer anderen Fragestellung, die aus meiner Sicht wahrscheinlich hier auch eine große Rolle spielt. Wenn gesellschaftliche Entscheidungsprozesse, so wie Sie es anregen, über Prozesse, über Beteiligung, über, ich würde es mal so sagen, Organisation von gesellschaftlicher Intelligenz organisiert werden, kommt den Visionen eigentlich eine größere, bedeutende Rolle zu, weil es sind doch, so würde ich mir vorstellen, die Kraft der Visionen, die es überhaupt erlauben, gesellschaftliche Diskussionen über die Entwicklung von Wohlstand, über die Entwicklung von Gesellschaft im Allgemeinen zu organisieren. Würden Sie auch sagen, dass in so einem politischen Prozess, wie Sie ihn gerade darstellen, den Visionen, die hier vorgestellt werden, eigentlich eine zusätzliche Bedeutung zukommt?
Wenn es uns wirklich gelingt, Visionen zu entwickeln, ja, darum geht es. Und es geht hier auch um diese gesellschaftlichen Erzählungen, die ich kurz mal angerissen hatte. Ich komme ja, wie gesagt, als Volkswirt aus der Bankenwelt. Ich kenne halt die Erzählung vom Geld und die Erzählung speziell von der Wettbewerbsfähigkeit, die sehr immer noch sehr mächtig ist, immer noch sehr, sehr stark ist, am Anfang der 2000er sehr, 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 sehr stark war, die ich selber nie wirklich verstanden habe. Was soll das? Warum ist das, kann es ein gesellschaftliches Ziel sein, wettbewerbsfähig zu sein? Was bedeutet das? Und Teil meiner Arbeit im Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt ist zu gucken, gibt es denn auch eine andere Erzählung, die möglicherweise attraktiver ist und vor allem für möglicherweise mehr Menschen attraktiv. Also es gibt natürlich klare Gruppen, für die diese Wettbewerbsfähigkeitserzählung attraktiv ist. Also wenn wir uns eine andere Erzählung, also ein anderes Bild einer gelingenden Gesellschaft, eines gelingenden Lebens machen, man kann das dann natürlich Vision nennen, wie ich das natürlich auch gerne mache, dann führt das auch zu anderen gesellschaftlichen Ereignissen und anderen gesellschaftlichen Entscheidungen. Und darum geht es ja letztendlich, dass wir auch anders handeln als ohne diese Vision. Wenn sie partizipativ entstanden ist, dann haben wir die Vermutung zumindest, die Hoffnung, dass sie wirklich tief verankert ist in der Gesellschaft, dass sie wirklich gemeinschaftlich geteilt ist von vielen Menschen und nicht nur von Partikularinteressen getrieben wird. Und wenn sie dann entsprechend wiedergegeben wird, dann entscheiden wir als Gesellschaft hoffentlich möglicherweise anders, sodass unsere knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen einfach dort eingesetzt werden, wo sie den größten Beitrag zum Erreichen dieser Vision leisten können.
Jetzt gefällt mir der Begriff, den Sie hier gebracht haben, von den gesellschaftlichen Erzählungen sehr gut. Es gibt ja eine Anzahl von Gesellschaftstheoretikern, die sagen, dass gerade jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts aus der Überkomplexität gesellschaftlicher, sowohl nationaler als auch globaler Zusammenhänge, der gesellschaftlichen Erzählung als Organisationsprinzip eine zusätzliche bedeutsame Rolle zukommt. Das heißt, wir strukturieren uns als Gesellschaften über die Erzählungen über uns selber, die wir uns erzählen. Die Erzählung der Wettbewerbsfähigkeit, die ja sozusagen das Grundmotiv, ich würde mal sagen, der neoliberalen Geschichte ist, ist ja eine Erzählform, die jetzt gerade auch in der Krise ist, die irgendwo ihre Grenzen sichtbar ist. Sehen Sie andere Erzählformen unserer Gesellschaften, die momentan hier spannend sind, auch gesellschaftlichen Konsens oder zumindest gesellschaftliche Meinungsbildung zu formen?
Ja, da ist meine Perspektive natürlich relativ eng auf die Lebensqualitätserzählung fokussiert. Da kann es durchaus sein, dass ich andere Erzählungen nicht wahrnehme oder die möglicherweise unter einem anderen Label daherkommen. Das ist eine Erzählung, die auch, ganz interessant, sehr stark getrieben wird von der OECD, Organisation Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris, die seit, glaube ich, 5-6 Jahren als Claim hat, bessere Politik für ein besseres Leben. Yeah. Was ich sehr sympathisch finde. Also da dieses Gut Leben und die auch einen Index des besseren Lebens veröffentlicht haben, die ein großes globales Lebensqualitätsfortschrittsnetzwerk-Projekt aufgebaut haben, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her, dass das begonnen hat. Die beginnen sogar einzelne Länder. Österreich ist ein sehr schönes Beispiel. Österreich hat vor 2 Jahren darum gebeten, dass der Wirtschaftsbericht, den die OECD alle 2 Jahre über ein Land erstellt, dass der für Österreich entlang eines Lebensqualitätsansatzes erstellt wird. Mhm. Was aus meiner Sicht eine riesige Innovation war und eben gerade der Wirtschaftsbericht einen Lebensqualitätszugang hatte. Aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll natürlich, aber auch sehr ungewöhnlich. Und auch dort spielt die OECD eine für mich fortschrittliche, nach vorne gerichtete, zukunftsorientierte Rolle, indem sie eben breiter argumentiert als nur mit den Bruttoinlandsprodukts- und Wettbewerbsfähigkeitsthemen.
Zwei Fragen dazu. Weil ich das sehr spannend finde, auch weil ich als Österreicher hier auch ein persönliches Interesse dran habe. Erstens, ist die österreichische Bundesregierung bei der OECD damit durchgekommen? Hat die OECD sowas gemacht?
Ja, der Bericht wurde erstellt. Der ist öffentlich zugänglich mit diesem Lebensqualitätszugang, ja.
Und dann können Sie so ein bisschen schildern, wenn das jetzt über einen Wirtschaftsbericht über einen Lebensqualitätszugang erzählt hat, was wird hier anders erzählt? Wenn Sie hier einfach herausarbeiten können, worum geht es hier, wie geht es hier anders in diesem Bericht als im herkömmlichen OECD-Berichten?
Ja, also klassischerweise in einem herkömmlichen OECD-Bericht geht es um die Standardgrößen, wie Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Inflationsrate, Leistungsbilanz, Defizit oder Überschuss, Staatshaushaltszahlen. Das sind die klassischen ökonomischen Variablen, die üblicherweise berichtet werden. Und in einem Lebensqualitätsansatz geht es dann auch um die Wohnmöglichkeiten, um Umweltthemen, um sehr stark auch Zusammenleben-Themen, um das Vertrauen in die Mitmenschen oder ein ganz schöner Indikator aus dem OECD-Index des besseren Lebens ist die Frage, wenn Sie in einer Notsituation sind, haben Sie jemanden, auf den Sie zählen können, dem Sie vertrauen können, der Ihnen helfen wird? Das ist einer dieser Indikatoren, die erstmal gar nicht klassisch Indikatoren sind. Das ist auch wiederum einer der Lieblingsindikatoren der Bundeskanzlerin, den sie immer zitiert, worum es eigentlich geht. Das geht um dieses Zusammenleben, das Miteinander, das Vertrauen in die Nachbarn, in die Mitmenschen. Und solche Themen werden dann in so einem Lebensqualitätszugang in so einem Diskurs angesetzt oder auch, ob man das Gefühl hat, dass man im politischen Raum eine Mitsprache, eine Gestaltungsmöglichkeit hat. Mhm. Das sind Beispiele für Lebensqualitätszugänge.
Das sind natürlich jetzt im Gegensatz zu Wirtschaftskriterien auch sehr subjektive Kriterien, die jetzt rein über Meinungsumfragen erhoben werden müssen.
Ja, so, das sind viele subjektive Indikatoren dabei. Ich erinnere mich gut an meine Volkswirte-Kollegen, die sagten, die mit subjektiven Indikatoren eigentlich gar nichts anfangen können. Das macht man als guter Volkswirt eigentlich nicht. Aber das ist in vielen anderen Disziplinen ist das sehr, sehr breit verankert und gut erforscht, dass das alles solide Dinge sind, aus denen man tatsächlich Informationen rausziehen kann. Die OECD hat auch vor ein paar Jahren einen Leitfaden zur Messung subjektiven Wohlergehens veröffentlicht. Und in dem Projekt, was wir in Frankfurt jetzt machen, dann werden wir in einer Woche oder in zwei Wochen unseren Indikatorensatz veröffentlichen, da ist ungefähr die Hälfte der Indikatoren sind subjektive Indikatoren. Angefangen bei der Frage, finden Sie, dass Frankfurt eine saubere Stadt ist oder ist es hier eher dreckig? Das geht halt nur über Befragungen. Da können Sie nicht messen, wie viele Papierschnipsel liegen auf der Straße rum. Das funktioniert halt
nicht. Ja, und es läuft ja auch so auf die klassische Fragestellung von quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen zurück, wo ja interessant ist, dass gewisse eben Qualitätsmerkmale wahrscheinlich rein quantitativ überhaupt nicht feststellbar sind und wir hier ja auch in einen Bereich kommen, wo der Blick auf die Gesellschaft, ich würde es mal so sagen, eine neue Bereitschaft sichtbar wird und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie da missinterpretiere, neue Bereitschaft sichtbar wird, wirklich auch subjektive Bewusstseinskriterien als gesellschaftliche Faktoren ernst zu nehmen und nicht nur sogenannte harte Fakten, die letztendlich monetär messbar sind. Würden Sie sagen, dass hier ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess sichtbar ist, wo es eine Verschiebung der Bedeutung von solchen Kriterien gibt, wo hier das sogenannte Subjektive eine neue Rolle spielt?
Ja, daran wird natürlich gearbeitet, diese Verschiebung hinzubekommen, eben nicht mehr nur das Monetäre, nur das in Euro und Cent Messbare auszudrücken, sondern eben auch durch die verschiedensten Befragungen, da einfach mehr Datenmaterial, da gibt es schon ganz, ganz viel Datenmaterial, aber vielleicht noch mehr, noch besseres, noch detaillierteres, was man auch für kleinere Einheiten oder unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erheben kann. Das ist Teil dieses Lebensqualitätsdiskurses, dieser Indikatoren-Diskussion, wo wir davon aus, erstmal von der Feststellung ausgehen, was ist den Menschen denn eigentlich wichtig? Wir gehen ja nicht von der Frage aus, welche Zahlen haben wir denn verfügbar? Sondern der erste Punkt ist, was ist den Menschen wichtig? Und dann gucken wir, okay, von den Dingen, wo die Menschen gesagt haben, das ist uns wichtig, wie lässt sich das am besten messen, am besten greifen? Und da gibt es, wie gesagt, viele Indikatoren schon, die man dann noch ein bisschen detaillierter darstellen kann. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die können wir nicht messen. Oder zumindest heute noch nicht. Vielleicht finden wir irgendwann Wege, wie wir die Liebe zwischen zwei Menschen quantifizieren können. Wobei ich nicht weiß, ob wir das so weit gehen wollen, ob wir so weit gehen müssen, glaube ich gar nicht. Einfach der große Schritt, das ist schon ein Fortschritt, eine Verbesserung, dass wir eben jenseits des Bruttoinlandsproduktes, der Geldgrößen auch andere Faktoren mit einbeziehen. Da ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr viel gewonnen, vor allem wenn wir uns dann daran auch orientieren in unserem Handeln, in dem, wo wir unsere Ressourcen reinstecken als Gesellschaft.
Lassen Sie mich noch einmal auf die Visionen zurückkommen. Es gibt ja einen Ausspruch, der interessanterweise sowohl dem österreichischen Bundeskanzler Franitzky als auch dem deutschen damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zugesprochen wurde. Und der Spruch hieß, wer Vision hat, der braucht einen Arzt. Das ist sozusagen pointierter, kann man einen extrem pragmatischen Politikansatz ja nicht formulieren. Und der sagt ja etwas aus von einem gewissen Politikverständnis. Jetzt sprechen Sie von der Kraft gesellschaftlicher Visionen. Wieso betonen Sie diese Kraft gesellschaftlicher Visionen? Wofür brauchen wir die Kraft gesellschaftlicher Visionen?
Wir brauchen sie aus meiner Sicht, um diesen gesellschaftlichen Wandel hinzubekommen, um eine Vorstellung von Zukunft zu haben, wo dann jeder für sich überlegen kann, teile ich diese Vorstellung, das ist natürlich die erste Überlegung, und welchen Beitrag kann ich möglicherweise leisten, um dorthin zu kommen. Also eben auch in Organisationen, Unternehmen, dass es nicht mehr möglich ist, als Führungskraft jedem Mitarbeiter ständig zu sagen, und morgen früh um 10 Uhr machst du diesen Handschlag und um 11 machst du jenen Handschlag, sondern hier ist die Vorstellung, das wollen wir als Gemeinschaft erreichen, und das habt ihr ja alle miteinander gemeinsam wirklich entwickelt in einem schönen Prozess, und dann läuft halt jeder, der Dinge mitbekommt. So ist die, also man muss es ja nicht unbedingt Vision nennen, man kann es ja auch Leitbild oder Erzählung nennen. Die Visionen haben natürlich auch in Deutschland, eben unter anderem durch Helmut Schmidt, diese negative Konnotation. Das kann aber auch noch weiter historisch zurückgehen mit der Landnahme im Osten unter den Nazis, wo man große Vorstellungen, Visionen hatte. Oder und im Kaiserreich, und da sind gerade wir Deutschen, glaube ich, sehr zurückhaltend geworden, zum Teil natürlich aus sehr, sehr guten nachvollziehbaren Gründen. Aber ich denke, dass es einfach sehr viel Sinn macht, sich darauf wieder zu besinnen, auch diese Gemeinschaft hinzukommen. Eben nicht mehr nur jeder, der klassische Spruch, jeder denkt an sich, ist an alle gedacht. So funktioniert halt Gesellschaft einfach nicht. Ja. Wir müssen in diese Interaktionen gehen. Wir müssen in das Gespräch miteinander kommen, um zu überlegen, um rauszufinden, um sichtbar zu machen, was uns wichtig ist, wo wir gemeinsam hinwollen, und entsprechend die Ressourcen, wie ich gesagt hatte, reinstecken. Auch da, die Kanzlerin hat ja jetzt in dieser Regierungsstrategie gut leben, das Visionselement wird dort nicht gemacht. Man geht raus, man macht diese Partizipationselement, das Dialogische, und geht dann direkt zu den Indikatoren. Was ich immer gesagt habe, bedauere ich sehr, weil es schon Sinn macht aus meiner Sicht, dass man mindestens als Kondensat dessen, was man gehört hat von den Menschen, als Zusammenfassung, eine Vision formuliert. Wie gesagt, man kann es auch anders nennen, aber zumindest dieses Kondensat, diese Zusammenfassung irgendwo sichtbar macht. Aber dann passiert es halt nicht in diesem Prozess, dann vielleicht im nächsten Zukunftsprozess in 4-5 Jahren.
Jetzt haben Sie aber eine interessante Verbindung gemacht, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Sie haben nämlich die Visionen in Zusammenhang mit dem Begriff von Gemeinschaft gebracht. Und haben hier einen interessanten Gegensatz aufgebaut, nämlich Eigennutz braucht im Prinzip keine Visionen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Eigennutz ist Eigennutz. Wenn wir aber gemeinsam etwas, in welcher Gemeinschaftlichkeit auch immer, eben auch in einer staatlichen, gesellschaftlichen Gemeinschaftlichkeit aufbauen wollen, erreichen wir, so habe ich sie verstanden oder interpretiert, erreichen wir diese Gemeinschaftlichkeit eben auch über den Aufbau gemeinsame Visionen. Das heißt, Gemeinschaft und Visionen gehören hier zusammen. Visionen sind in gewissem Sinn auch der Magnet gemeinschaftlicher Aktivität. Habe ich Sie da so richtig interpretiert?
So ist zumindest meine Vermutung. Nicht, dass ich das jetzt beweisen könnte, aber ich würde sagen, das klingt zumindest plausibel für mich, dass es zumindest ein Versuch wert. Was aber ja auch wiederum eine Neuorientierung ist von der immer weiter fortschreitenden Individualisierung, Vereinzelung der Menschen, wie gesagt, jeder denkt an sich, wieder zu diesem Gemeinschafts-, Phänomen stärker zurückzubekommen. Aber das ist einfach Gesellschaft. Auch da wieder für mich eine große Lernerfahrung als Volkswirt war vor ein paar Jahren, als mich jemand fragte, ob ich Gesellschaft im Sinne von Niklas Luhmann verstehen würde, wo ich natürlich keine Ahnung hatte, mittlerweile aber weiß, dass er Gesellschaft als Summe der Kommunikation definiert, was mittlerweile sehr viel Sinn macht für mich, was dann auch konsistent ist mit dem, was so ein Dialogprozess in Richtung gesellschaftliche Visionen auch leisten kann, dass die Kommunikation in der Gesellschaft einfach verstärkt wird.
Jetzt haben Sie ja dieses, ich finde, sehr spannende Papier geschrieben, auf das ich jetzt doch endgültig auch mal zu sprechen kommen möchte. Die Kraft gesellschaftlicher Vision, wo Sie schreiben, das Papier ist außerdem auf Ihrer Webseite auch als PDF runterladbar, wenn das Menschen interessiert, wo Sie schreiben, wie man Visionen wirkungsvoll entwickeln kann. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen?
Das Papier ist ja das Synthesepapier aus einer kleinen Publikationsreihe, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, wo wir uns Projekte, Prozesse angeschaut haben auf unterschiedlichen Ebenen, Unternehmen, Länder, Kommunen, die Visionen formulieren und geguckt haben, wann haben denn diese Visionen tatsächlich eine Wirkung entfaltet, nach allem, was man zu dem damaligen Zeitpunkt sagen konnte. Und da haben wir, meinen wir, rausgearbeitet zu haben aus diesen unterschiedlichen Visionen, dass eben ein partizipativer Prozess durchaus hilfreich ist. Auch da wieder im Unterschied zu Visionen, die Einzelpersonen in einem Buch zum Beispiel zusammenfassen, ist auch schön, kann dann andere inspirieren, aber die, wo wir besonders viel Wirkung gesehen haben, das waren eben Dinge, die in einem partizipativen Prozess entstanden sind. Und wir haben auch gesehen, dass sie wohl leichter zu erreichen sind, zu erstellen sind, weil eben diese Partizipation leichter ist auf der kommunalen Ebene. Also Stadt, all politics is local, als auf der nationalen oder die globale Ebene. Da ist natürlich ein partizipativen Prozess auf einer globalen Ebene zum globalen Thema hinzubekommen, ist natürlich enorm schwierig. Und kann natürlich sein, dass da auch meine Vorprägung auch mit reinkommt. Richtig erfolgreiche Visionsprojekte haben auch immer Indikatoren benutzt. Sie haben auch immer mit Indikatoren versucht abzubilden, konkretisieren, worum geht's denn hier eigentlich? Wie weit sind wir schon auf dem Weg zu dieser Vision vorangeschritten? Wo ist vielleicht besonderer Handlungsbedarf, dass man so einen klassischen Soll-Ist-Abgleich hinbekommt? Und dann im Idealfall natürlich auch eine Politik-Evaluierung hinbekommt über solche Indikatoren. Also diese drei Elemente, partizipativ, die kommunale Ebene und mit Indikatoren unterfüttert, das war so das Kondensat, was wir da rausgezogen haben.
Das heißt, um eine Vision wirklich erfolgreich zu machen oder sie daran zu unterstützen, erfolgreich zu sein, ist erstens einmal der Partizipationsprozess deshalb wichtig, weil hier eine Vision nicht nur eben aus einem vereinzelten, vielleicht auch genialen Kopf entsteht, sondern aus einem gemeinsam wahrgenommenen entweder Problem oder auch Möglichkeitsraum, wo sich eine Gemeinschaft irgendwie entwickeln kann. Eine Vision kriegt dann Kraft, wenn sie eine Relevanz hat für den Bereich, wo sie irgendwie leben soll. Deswegen muss sie auch kommunikativ, dialogisch entwickelt werden, um wirklich Kraft entwickeln zu können. Ist das so das eine Argument, das Sie hier bringen?
Das ist die Hypothese oder das ist das, was wir aus den Beispielen aus den anderen Ländern rausgelesen haben und was wir eben jetzt auch versuchen, zum Beispiel hier in Frankfurt umzusetzen mit diesem Schöne Aussichten Forum für Frankfurt Projekt, wo wir, wie gesagt, die Indikatoren demnächst veröffentlichen werden. Da geht es nicht drum, dass ich als Direktor einer Denkfabrik irgendwas vorgebe und sage, so hat Zukunft in Frankfurt auszusehen, sondern dass wir wirklich ausgeströmt sind, rausgegangen sind und mit vielen Menschen darüber gesprochen haben, was für sie wichtig ist. Und daraus dann eben dieses Kondensat abgeleitet haben, in der Vermutung, Erwartung, dass das, was dann dort jetzt auf schwarz auf weiß auf Papier steht als Kondensat, dass das etwas ist, wo sich relativ viele Menschen in Frankfurt irgendwie wiederfinden, dass eben dieses gemeinschaftlich Geteilte dort sichtbar wird. Und dann muss man es natürlich auch spiegeln mit dem, was ist denn der tatsächlich dominante Diskurs im Moment. Auf der Bundesebene macht der Wirtschaftsminister immer so den Vergleich zwischen einem Elite-Diskurs in Berlin-Mitte und einem gesellschaftlichen Diskurs, für den er natürlich als Politiker eine stärkere Verantwortung trägt. Das, was den Menschen wichtig ist, muss Auftrag für die Politik sein, sagt Sigmar Gabriel immer. Würde ich ganz ähnlich sehen auf der politischen Ebene. Und da eben diesen Abgleich dann zu machen, ist das der Diskurs, den man aus so einem partizipativen Visionierungsprozess rausgehört hat, entspricht der dem, was man so in der Öffentlichkeit ohnehin schon diskutiert, oder gibt es da möglicherweise auch Unterschiede? Und denen kann man, da wird es dann richtig spannend, denen kann man dann nachgehen.
Das Zweite, was Sie angeführt haben, dass so etwas in einem kommunalen Zusammenhang leichter bewerkstelligbar ist, kann man dieses Argument auch verallgemeinern und sagen, was es braucht, sind überschaubare kommunikative Zusammenhänge. Das heißt, Visionen dort zu entwickeln, wo auch Dialog möglich ist. Es ist einmal im kommunalen Bereich eher möglich, hier wirklich auch dialogisch Zusammenhänge noch zu schaffen, die überschaubar sind, wenn man noch miteinander reden kann. Mhm. Im nationalen, europäischen, im globalen Zusammenhang wird es schwierig bis unmöglich. Aber ist, wenn man es versucht zu verallgemeinern, eigentlich der Ansatz, man muss schauen, dass man hier in Kommunikationszusammenhänge sind, die auch eine gewisse Überschaubarkeit bewerkstelligen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Überschaubarkeit für Frankfurt mit 700.000 Menschen, wird dann schon sehr, sehr schwierig, da den Überblick zu behalten, haben wir festgestellt. Was für mich ein schönes Erlebnis immer wieder war in dem schönen Aussichtenprozess, dass man die Gelegenheit hat, sich auch wieder zu begegnen, dass man sich wiederfindet und auch untereinander, die verschiedenen Akteure sich untereinander auch wieder begegnen, untereinander im Gespräch bleiben können, über das erste Gespräch, über den ersten Dialog hinaus, dass man eben die Umsetzung dann auch gemeinsam auf die Beine stellen kann, weil man eben auch möglicherweise physisch sich auch mal wieder über den Weg läuft bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Ich glaube, das ist auf der kommunalen Ebene leichter, aber natürlich auch nicht trivial, weil natürlich auch da man aufpassen muss, dass man nicht immer in den gleichen Kontexten unterwegs ist, dass man nicht immer nur unter bekannten Gesichtern sich wiederfindet, sondern dass man immer im Hinterkopf behält, okay, wer ist denn nicht mit an Bord, wer ist nicht im Raum, mit wem sollten wir irgendwie auch noch Kontakt haben, um wirklich die Breite der Stadtgesellschaft auch abzubilden. Und das ist auch in einer Großstadt wie Frankfurt gar nicht trivial.
Verstehe. Jetzt habe ich gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und gemerkt, dass wir schon zeitlich ziemlich fortgeschritten sind. Ich möchte ganz gern hier auch noch die Zeit machen, die Zuhörer und Zuhörerinnen hier mit ins Gespräch reinzuholen, falls es Interesse gibt. Einige E-Mails haben uns schon erreicht. Falls uns auch jemand noch telefonisch sich hier beteiligen möchte, hier die Einwahlnummern in Deutschland 0201 54 59 98 00, in der Schweiz 041 51 26 012, in Österreich 01 22 97 303. Der Konferenzraum hat eine eigene Nummer, in die Sie sich dann einwählen können. Das wäre 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann im Konferenzraum auch noch einen Einwahlcode, der wäre 12 12 12, auch gefolgt mit der Raute-Taste. Und am Schluss, wenn Sie sich auch zu Wort melden wollen, dass wir hier sehen können, dass Sie sich hier einbringen wollen, können Sie das mit der Tastenkombination Stern 1. Ich möchte aber gern hier mit Fragen anfangen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Und habe hier gerade eine Frage, die ein Hörer schreibt. Lebensbegriff ist ein weiter Begriff. Erfassen Sie darin auch ungreifbare Aspekte wie Achtsamkeit oder sogar spirituelle Aspekte? Wie weit würden Sie den Begriff Lebensqualität fassen?
Ja, ich hatte ja gesagt, dass Teil dieses ganzen Lebensqualitätsdiskurses ist, über die rein monetären Elemente ein oder mehrere Schritte hinauszugehen und eben die weicheren, aber halbwegs mehr oder weniger gut messbaren Aspekte auch mit reinzunehmen. Aber dann kommt man natürlich in Dinge, die ja auch wichtig sind, natürlich für Lebensqualität der Menschen, Bewusstsein, Achtsamkeit, verschiedene andere Sachen oder Resilienz oder ganz viele Dinge, die auch sehr, sehr, sehr wichtig sind, die wir aber, zumindest nach meinem Wissen, heute noch nicht messen können. Und das ist dann auch eine Herausforderung für den ganzen Lebensqualitätsdiskurs, die trotzdem, also diese Aspekte, die noch nicht messbaren oder vielleicht auch nie messbaren Aspekte, trotzdem auf dem Radarschirm zu behalten, dass sie nicht hinten runterfallen, dass man die trotzdem in der Diskussion mit berücksichtigt. Möglicherweise gibt es dann da die eine oder andere Korrelation mit Dingen, die wir messen können. Vielleicht gibt es eine Korrelation zwischen Bewusstsein, Achtsamkeit und dem Bildungsniveau und dem Einkommensniveau. Könnte sein, weiß ich nicht, da kenne ich keine Untersuchungen dazu, aber gibt es möglicherweise. Und dann können wir uns auf die konzentrieren, die messbar sind und als zusätzliches Argument, warum wir das in den Fokus zu stellen, auch sagen, ja, das hat auch was mit anderen Dingen zu tun, die wichtig sind, die aber nicht messbar sind.
Sehr schön. Eine weitere Frage von einer Hörerin, die schreibt: Sehr geehrter Herr Bergheim, ich finde Ihre Ausführungen sehr spannend. Können Sie noch etwas mehr sagen, wie in dem aktuellen Prozess der Bürgerbeteiligung gut leben die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit einbezogen werden? Häufig engagiert sich ja das Bildungsbürgertum in solchen Prozessen. Wie sehen Sie das?
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Es wird in der Regierungsstrategie gut leben, wie auch in Schöne Aussichten Forum für Frankfurt, wo wir ja ein Jahr vorne dran sind, wird ein ganz expliziter Fokus gelegt auf Gruppen, die sich normalerweise nicht so einbringen in gesellschaftliche Diskurse. Also es geht eben nicht darum, mal wieder die üblichen Verdächtigen in einen Raum zu holen. Die Stereotypen sind ziemlich klar, sondern aktiv auf verschiedene Gruppen zuzugehen. Eine aktive Ansprache von Gruppen, wo man weiß, die sind Teil der Gesellschaft, die sind da, aber die werden nie kommen, wenn wir sie einladen zu einer großen Veranstaltung in der Stadthalle. Das haben wir in Frankfurt gemacht. Wir waren in einem Jugendclub, wir waren im Altersheim, wir waren in einem islamischen Kulturverein, haben mit Alleinerziehenden gesprochen, waren in der Bahnhofsmission und so weiter, haben natürlich auch unsere große Veranstaltung gemacht, wo dann eher ja die Akademiker mittleren Alters zu sehen waren, das auch. Und ähnlich geht auch die Bundesregierung vor, dass sie ganz klar gesagt hat, es gibt hier soziale Gruppen, oder wir hatten jetzt eine schöne Veranstaltung auch in Frankfurt mit dem Caritas-Verband im Rahmen dieser Regierungsstrategie Gut Leben. Da war der Impuls aus Berlin, aus dem Kanzleramt, wir haben noch nicht genügend Jugendliche, junge Menschen, die im Dialog mit drin sind. Könnte denn der Caritas-Verband mal versuchen, mit jungen Menschen zu arbeiten? Und das haben die dann gemacht. Das hat ganz, ganz wunderbar geklappt. Der Raum war voll mit jungen Menschen aus allen möglichen Ecken und eben nicht nur die Abiturienten, sondern ziemlich breit gefächert. Ganz tolles Gespräch. Also Punkt ist, ist mittlerweile ja sehr, sehr sichtbar, dass Partizipation oft nur die üblichen Verdächtigen umfasst. Eine mögliche Lösung ist eben aktive Ansprache, aktives Zugehen auf die verschiedenen Gruppen.
Jetzt sehe ich gerade, die gleiche Hörerin hat hier auch noch eine zweite Frage. wo sie schreibt: Sehr geehrter Herr Bergheim, meines Erachtens brauchen Visionen immer auch ein Element, das mich selber tief berührt. Oft ist es ja ein Prozess innerhalb des eigenen Lebens, sich an die eigene Vision heranzuarbeiten. Kann ich so etwas von außen durch Partizipationsprozesse erreichen? Wie erreiche ich die innere Ebene des Menschen? Was sind dazu Ihre Überlegungen?
Es gibt natürlich diese verschiedenen Ebenen von Visionierungsmöglichkeiten. Die individuelle Ebene, die familiäre Ebene, das Nachbarschaftsumfeld, das Unternehmen, die Stadt, das Land, die Welt und so weiter. Diese verschiedenen Ebenen gibt es. Da kann so ein Lebensqualitätsdiskurs auf der kommunalen oder nationalen Ebene andocken an das, was auf der individuellen Ebene passiert, also das aufnehmen, aber er kann auch einen Impuls geben in Richtung individuelle Ebene. Das haben wir in unseren Dialogprozessen, bilde ich mir ein, durchaus auch mal erlebt, als wir diese Fragen gestellt haben, was ist Ihnen persönlich im Leben wichtig, stellte sich bei einigen Leuten raus, da haben die schon ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Was macht für sie Lebensqualität aus? Und vielleicht hat das bei dem einen oder anderen dann ein Nachdenk, in sich gehen, individuellen in sich gehen Prozess ausgelöst, der dann wiederum zu ganz anderen Veränderungen führt. Das haben wir natürlich jetzt nicht alles überwacht, das können wir nicht nachverfolgen, was da alles passiert.
Spannend. Eine Frage von einem Hörer, der schreibt: Oft hat man den Eindruck, dass die Politik eher kurzfristig denkt und auf aktuelle Geschehnisse reagiert, wie die Kanzlerin auf die Fukushima-Katastrophe mit dem Ausstieg aus der Atomenergie. Wie ist Ihre Erfahrung? Sehen Sie bei den Akteuren der etablierten Politik eine langfristig politische, gesellschaftliche Vision? Wenn ja, in welche Richtung geht diese Vision?
Die eine Vision gibt es ganz sicherlich nicht. Es gibt mehr oder weniger visionäre Politiker, mehr oder weniger kurzfristig orientierte Politiker. Ich habe über die Jahre sehr viel Verständnis auch für Politiker und deren Restriktionen auch entwickelt. Die müssen eben alle 4 Jahre in einen Wahlkampf gehen. Die müssen sich in ihrem Ortsverein, in ihrem Wahlkreis profilieren. Die müssen in der Presse sichtbar sein. Die müssen in ihrem Ausschuss Detailkenntnis nachweisen und da tief in ein Thema sich reingraben. Ob all dieser vielen Verpflichtungen, um die ich sie nicht unbedingt beneide, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, dann auch noch wirklich so ein langes Bild im Hinterkopf zu behalten. Das können einige, vielleicht auch die mit einem entsprechenden Stab. Da sehe ich eine sehr große Rolle für die Beamten in den Ministerien. Aha. Dort ist eher die Langfristigkeit verankert. Dort gibt es unglaublich viele kluge Leute, die müssen nicht in ihrem all das leisten, was ich gerade über die Politiker gesagt habe. Die haben da deutlich mehr Ruhe und Zeit. Und da sehe ich auch einen tollen Ort, und das sind ja auch die Leute, die jetzt im Rahmen der Regierungsstrategie gut leben, ausströmen. Das sind ja nicht die Politiker, sondern das sind die Verwaltungsleute primär, die eben in der Republik unterwegs sind und mit Menschen diese Gespräche führen und das dann zurückbringen in ihre Organisationen. Da sehe ich auch einen sehr schönen Ort für Langfristigkeit.
Sehr spannend. Herr Bergheim, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unserer Sendezeit. Ich möchte auch noch 2 Hinweise machen. Das eine über Ihre Website www.fortschrittszentrum.de ist auch noch einiges an Informationsmaterial hier direkt nachlesbar. Fortschrittszentrum.de. Und wenn man Sie persönlich hören möchte, Sie sind ja auch ein Sprecher des Forever Now Festivals, das am 3. bis 6. September in Berlin stattfinden wird. Auch da gibt es, das ist ein Festival, wo es um gesellschaftliche Transformation geben wird, und ich nehme an, wo Sie Ihre Gedanken auch in diesem Kontext stellen werden. Wer das nachlesen möchte, auch das Festival hat eine Website: forever-now-festival.com. Forever-now-festival.com. Dort kann man sie Anfang September, 3. bis 6. in Berlin auch live hören. Herr Bergheim, danke für Ihre Ausführungen, auch danke, wie Sie sowohl die Bedeutung gesellschaftlicher Visionen als auch die Bedeutung von Partizipation hier herausgearbeitet haben. Ich glaube, so einen Diskurs brauchen wir, um auch gesellschaftliche Lebensqualität hier gemeinsam entwickeln zu können. Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank unseren Zuhörern, dass sie hier uns an diesem Gespräch zugehört haben und sich beteiligen konnten. Einen schönen guten Abend.
Ich danke Ihnen, schönen guten Abend. Danke für die positive Energie hier.